Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Hier ist Pit Gottschalk und wir freuen uns darauf, so kurz vorm Länderspiel zu sein gegen Bosnien-Herzegowina in Freiburg. Und ich habe große Freude, heute im Fieberpitch-Podcast mit jemandem zu sprechen, mit dem ich quasi den Sommer verbracht habe, nämlich bei der Europameisterschaft mit Dominik Rosing von Focus Online. Ach, das war eine schöne Woche bis zum Aus gegen Spanien, Dominik, ja. Hast du noch so ein bisschen EM-Gefühl? Du bist gerade in Freiburg bei der Nationalmannschaft, warst die Tage vorher in Frankfurt bei der Nationalmannschaft. Hast du noch ein bisschen EM-Gefühl mit rüber retten können?
Ja, WM-Gefühl ist bei mir leider ein bisschen aufgebraucht, muss ich sagen. Das liegt vor allem am Wetter. Die Tage in Frankfurt, da war es nass, kalt, grau, nebelig, ziemlich ungemütlich. Und da ist vom schönen Sommergefühl, was wir ja dann in Herzogenaurach größtenteils hatten, nicht mehr viel übrig geblieben.
Aber wir waren ja bei der einzigen Niederlage des Jahres ja gemeinsam dabei, damals in Stuttgart, als Deutschland gegen Spanien in der Verlängerung verloren hat. Ansonsten nur Siege in diesem Jahr. Bei den letzten beiden Länderspielen, wie gesagt, am Samstagabend RTL Live in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina, dann am Dienstag in Ungarn gegen die Ungarn in der Nations League. Die müssen doch alle super zufrieden sein bei der Nationalmannschaft. Wie ist die Stimmung? Erzähl uns was.
Die Stimmung ist insgesamt, würde ich sagen, gut, gerade in der Mannschaft. Wir hatten jetzt unter der Woche am Dienstagabend hatten sie einen Mannschaftsabend organisiert von Robin Koch hier in Frankfurter. Der hat sie in ein Restaurant geführt und ich glaube, da hat sich die Mannschaft nochmal, wenn man mal aus dem Hotel kommt, ganz gut gefühlt. Auch Joshua Kimmich hat nochmal bestätigt, dass man gerade dieses Zusammensein genießt, auch wenn es in dieser Woche so ein bisschen abgeschwächt war. Haben ja auch einige Spieler, die zuletzt eine große Rolle gespielt haben, wie ein Dennis Undaf. Fehlen ja derzeit auch unter der Woche, hat es ein bisschen gedauert, bis dann wirklich auch die Mannschaft mal komplett war auf dem Trainingsplatz, weil viele angeschlagen hier nach Frankfurt gereist sind. Angelo Stiller von Stuttgart musste ja schon wieder abreisen. Also insgesamt merkt man schon, es ist jetzt die letzte Länderspielphase hier und das haben alle so ein bisschen in den Knochen, diese lange Saison, die ja ohne große Pause im Sommer war. Spüren viele Spieler, deswegen der ein oder andere hofft jetzt mal, dass bald Weihnachten ist.
Gott sei Dank haben wir aber keine englischen Verhältnisse. Dort sind ja die Nationalspieler bereit gewesen, so diese Länderspiele zu schwänzen und sind einfach weggeblieben. Mhm. Der Bayern-Star und Torjäger und Kapitän der englischen Nationalmannschaft Harry Kane hat sich darüber beschwert. Verein geht immer noch nicht vor, sondern eben die Liebe zur Nation. Das scheint ja bei den Deutschen nicht so zu sein. Marc-André ter Stegen, verletzter Torwart und eigentlicher Stammtorwart, ist trotzdem angereist. Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, dass man wieder stolz ist, das Nationaltrikot zu tragen.
Absolut. Das hat auch Julian Nagelsmann am Montag direkt gesagt. Vor einem Jahr glaubt er, dass viele Spieler, wenn sie eben angeschlagen waren, wie sie es doch in diesem Jahr waren, wären sie letztes Jahr wahrscheinlich nicht gekommen und hätten abgesagt. Dieses Jahr sind sie aber alle gekommen, auch wenn der eine oder andere Probleme hatte, um dann trotzdem eben in diesem guten Mannschaftsgefüge weiterhin auch Teil zu sein. Und dass ein ter Stegen jetzt auch anreist, um dabei zu sein. Auch im März war es ja letztes Jahr schon Leroy Sané, der dann auch verletzt oder rot gesperrt damals zur Nationalmannschaft trotzdem gekommen ist und eben nicht freigemacht hat in der Zeit, sondern eben auch einfach dazugekommen ist, um Teil von diesem Team zu sein. Und man merkt einfach, da ist ja etwas Großes entstanden im Laufe des Jahres und es ist definitiv eine gute Aussicht.
Die Qualifikation für das Viertelfinale in der Nations League ist ja schon sicher. Es geht jetzt nur noch darum, ob man Platz 1 belegt und damit bei der Auslösung vielleicht ein paar Vorteile hat, bei der Auswahl des Gegners. Aber wie ernst nehmen die Nationalspieler denn diese zwei Spiele? Ist das quasi nochmal ein schönes Beisammensein, so wie du das gerade geschildert hast? Oder gibt es auch eine gewisse Leistungsorientierung, die wir beobachten können?
Die gibt es völlig. Ich glaube, die Nations League hat die Nationalmannschaft noch nie so ernst genommen, wie aktuell jetzt unter Julian Nagelsmann. Man will nicht nur das Viertelfinale als Gruppensieger erreichen, man will auch in dieses Final Four. Man hat sich ja bereits schon für die Austragung dieses Final Fours im Sommer dann auch beworben als DFB, wo man ja auch gute Aussichten hat. Aber auch die Mannschaft, die ist titelhungrig, weil man hat jetzt diesen Weltmeisterkern, den es ja noch gab bis zum Sommer, den hat man verloren. Und jetzt sind nicht mehr viele Spieler da, die es gewohnt sind, Jahr für Jahr Titel zu holen. Klar, wir haben noch den einen oder anderen Bayern-Spieler, aber auch die waren ja in der Nationalmannschaft, wie Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leroy Sané, noch nie erfolgreich. Und die haben auf jeden Fall mit dem Adler auf der Brust jetzt einen großen Titelhunger. Die wollen unbedingt was gewinnen. Und man hat es ja bei den Spaniern gesehen, man hat es bei den Franzosen gesehen. Die haben diese Nations League schon viel früher ernst genommen und haben eben da auch Erfolge gefeiert. Frankreich vor der WM in Katar, Spanien jetzt vor der EM, die haben alle schon mal diese Nations League gewonnen und auf dem Weg in zu den großen Turnieren Erfolge und ein gutes Gefühl sammeln können. Deutschland war noch nie bei diesem Final Four dabei und konnte dementsprechend auch abseits der Turniere nie wirklich mal einen Schwung irgendwo entstehen lassen. Und das ist jetzt, glaube ich, schon das Ziel von Julian Nagelsmann und seiner Mannschaft, dass man eben jetzt nächstes Jahr bei den Final Four wieder einen guten Eindruck hinterlässt, mit einem guten Gefühl dann ins WM-Jahr 2026 gehen kann.
Alles, was Julian Nagelsmann als Bundestrainer gerade treibt, hat ja den Blick eben auf diese WM 2026 in Nordamerika. Für unsere Zuhörer nochmal, findet ja in drei Ländern statt, USA, Kanada und Mexiko. Und im ersten Schwung der Nominierung war Leroy Sané nicht dabei. War das Zufall, war das Schonung oder war das auch ein Signal, mein Freund, streng dich an, sonst gehörst du nicht zum ersten Kader? Er ist ja dann nachnominiert worden, weil Dennis Undaf verletzt ausgefallen ist.
Ich denke, also zumindest nach außen wurde jetzt erstmal kommuniziert, dass es ja um Schonung ging. Lieber Sané war ja nach der EM
Das
verletzt.
ist, das ist, das ist Quatsch, glaube ich, sonst würde er nicht bei Bayern München spielen, ne? Wenn man
Ja,
ihn
aber auch bei
schonen
Bayern
müsste.
München ist er ja aktuell nicht von Beginn an auf dem Feld. Ne? Hat auch da noch eine begrenzte Einsatzzeit, kommt auch von der Bank aus rein, weil er noch nicht bei 100% ist. Da sagt ja auch Vincent Kompany, er ist noch nicht bei 100%. Und da wollte man ihm jetzt, glaube ich, diese Länderspielpause zunächst noch geben, um auch einfach abseits der Spiele wieder Fitness zu sammeln, wieder fit zu werden, auf 100% irgendwann zu kommen. Dann hat sich ja Dennis Undaf verletzt und dann wurde Leroy Sané doch nachnominiert. Ich glaube, um auch hier nochmal das erstmal ein Zeichen zu setzen, dass er immer noch Teil der Mannschaft ist, dass er dazugehört, um sich auch weiterhin zu integrieren in diesem Kern, weil er ja auch gerade im März wichtige Spiele verpasst hat. Es ist trotzdem auch parallel als Zeichen zu verstehen gewesen von Nagelsmann, dass er erstmal hinten dranhängt und sich auf jeden Fall zeigen muss, dass er beim FC Bayern dann, wenn er wieder fit ist, auf jeden Fall die Stammposition wieder erobern muss. Und auch ohne die wird er zumindest auch beim DFB keine Rolle von Anfang an spielen, weil dafür sind wir gerade in der Offensive auf den Flügelpositionen zu gut besetzt weiterhin. Da stehen ja auch noch ein paar Youngsters hinten an, die sich ja noch eventuell für Deutschland entscheiden könnten. Das wäre dann ja auch nochmal eine spannende Konkurrenz, spannender Konkurrenzkampf. Aber in erster Linie ging es darum, dass Leroy Sané wieder zu 100% kommt, weil wenn er bei 100% ist, ist er ein Unterschiedsspieler und kann einfach dieser Mannschaft auch ja sehr, sehr helfen, denke ich.
Aber auf Paul Warner kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das ist so unser Running Gag in dieser Woche jetzt im
Ja, war ein Teaser
FIFA-Pitch-Podcast.
hier, war ein Teaser von mir.
Ja. Sehr gut. Aber wir haben ja leidenschaftlich im Sommer diskutiert über Leroy Sané. Wir warten ja auf seinen Durchbruch, dass aus dem ewigen Talent mal wirklich ein Superstar wird. Und dann guckt man auf sein Geburtsdatum, ist auch schon 28. Wie groß ist denn die Hoffnung überhaupt, dass er mal wirklich zu einem, ja, zu einer Konstante in der Nationalmannschaft wird? Irgendwann ist der Zug ja abgefahren. Dann kommt man in einem Alter, wo man froh ist, nicht ausrangiert zu werden. Wie siehst du seine Personalie? Oder muss man zufrieden sein mit dem, was er in seiner Karriere schon erreicht hat?
Ich glaube, er selber ist nicht zufrieden und dementsprechend kann man es als Fan auch noch nicht sein. Ich persönlich war immer ein großer Leroy Sané-Fan. Ich mag seinen Spielstil, ich mag seine Art. Ja, er ist noch vieles schuldig, weil man sieht so oft, zu was er fähig ist und dass man das leider nicht jedes Spiel sieht, das ist dann irgendwo enttäuschend, dass man es nicht jedes Spiel sehen kann, ist völlig klar, aber zumindest, wie du sagst, auf einer gewissen Konstanz. Und er ist jetzt 28, jetzt muss er liefern, jetzt ist auch er gefragt, gerade eben, weil viele erfahrene Nationalspieler gegangen sind. Er ist jetzt einer der erfahrenen Leute. Er muss vorangehen als Führungsspieler auch. Er ist sehr beliebt in der Mannschaft, weil er einfach auch ein sehr, sehr umgänglicher Typ ist. Und dann wirst du schnell auch irgendwo zu einer Art Führungsspieler. Er ist nicht dieser klassische Führungsspieler, aber jemand, der auf jeden Fall beliebt und der seine Späße machen kann und darüber eben auch kommen kann, ein gutes Gefühl vermitteln kann bei seinen Mitspielern. Und jetzt geht es eben auch darum, gerade in der Nationalmannschaft zu zeigen, dass er auf einem konstant hohen Niveau spielen kann, gerade Richtung WM, weil da wird es auf ihn ankommen. Da wird er eine sehr, sehr große, ja, ich hoffe, eine Schlüsselrolle einnehmen können. Weil das, wenn er das macht, dann wissen wir haben einen fitten und einen Leroy Sané bei 100%. Und dann wissen wir alle, das haben wir schon mal gesehen, wozu der dann in der Lage ist.
Beim Bayern-Mitspieler Leon Goretzka ist Julian Nagelsmann sehr konsequent und lädt ihn wirklich nicht mehr ein. Da ist er wirklich außen vor, keine EM mitgemacht und auch bei den Vorbereitungen zur WM 2026 nicht mit dabei. Kann man die beiden Fälle miteinander eigentlich vergleichen? Und Nagelsmann ist in Sachen Sané ein bisschen nachsichtiger als bei Goretzka?
Ich finde nicht, dass man es das vergleichen kann, weil bei Sané ging es einfach oft um Verletzungen im März, um diese Sperre, die er noch aus dem Österreich-Spiel, aus dem Vorjahr hatte. Bei ihm war irgendwie immer was von außen kam, was er auch nicht unbedingt immer direkt kontrollieren konnte in dem Moment. Bei Leon Goretzka ist es ein anderes Thema. Da ist es einfach wirklich gerade das Sportliche. Er ist bei FC Bayern außen vor. Ja, er hat jetzt mal wieder gespielt, aber auch das nicht sonderlich herausragend. Bei ihm hat es irgendwas, so einen negativen Klick gemacht, dass er plötzlich völlig von der Rolle ist. Und ich glaube, ihm würde so ein Tapetenwechsel auf jeden Fall gut tun, um einfach nochmal wieder von vorne zu starten, nochmal sich selber zu sortieren, sich auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren. Weil im letzten Jahr hat er nicht einmal gezeigt, dass er ein Nationalspieler ist. Er spielt nicht auf dem Niveau und dementsprechend liefert er auch keine Gründe, nominiert zu werden. Leroy Sané tut es regelmäßig. Das hat man ja auch gegen Benfica gesehen, als er dann von der Bank kam und direkt ja das Spiel quasi an sich gerissen hat. Dem ist Leon Goretzka einfach zu oft schuldig und ich glaube, dass er aktuell auch nicht im erweiterten Kader gehört und diesen Schattenkader, den er Julian Nagelsmann am Anfang der Woche neu hervorgebracht hat, wo man ja so ein paar Backup-Spieler hat, auf die man zurückgreifen kann, die zum erweiterten Kreis gehören. Da gehört er, glaube ich, gerade nicht zu. Und wenn sich nicht grundlegend was bei ihm ändert, dann war es das, glaube ich, auch für ihn.
Die Personalie, die mich am meisten überrascht hat, war eine ganz andere, nämlich dass Julian Brandt zurückgekehrt ist in den DFB-Kader. Du lebst und wohnst in Dortmund, deswegen hast du eine gewisse Nähe zu Borussia, bleibt ja gar nicht aus, rein geografisch. Hat dich das auch überrascht, dass Julian Brandt nach 1,5 Jahren, ja, fast 1,5 Jahren, einem Jahr wieder zurückkommen durfte?
Zum einen schon, weil ich nicht erwartet hatte, dass er jetzt wieder reinkommt, auch nicht, dass er zum direkten Kreis wieder dazu zählen würde, obwohl er eben, und da kommen wir zum zweiten Punkt, eigentlich in Dortmund gerade wieder eine ganz, ganz gute Form zeigt. Er ist definitiv jemand, der beim BVB wieder vorangeht. Er ist Vizekapitän, also er hat da plötzlich auch eine neue Rolle, eine Führungsrolle übernommen. Ja, man kann es mal sagen, beim BVB läuft es sich zu 100%.
Wollte ich gerade sagen, also da begibst du dich aber auf dünnes Eis jetzt gerade, wenn du sagst, das läuft ja super in Dortmund, ja.
Ja, da muss ich sehr vorsichtig sein. Ich meine, zu Hause läuft es sehr, sehr gut und er ist natürlich gesetzt. Er ist dann ein sehr, sehr wichtiger Spieler, vor allem auch in der Kabine geworden und spielerisch hat er definitiv auch eine Rolle, die der Nationalmannschaft auch irgendwo fehlt. Er ist ein anderer Spielertyp als die Spieler, die Nagelsmann bisher auch zur Verfügung hatte. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt mal so eine spannende Reise, jemanden dabei zu haben, der sowohl offensiv eingesetzt werden kann, aber auch zum Beispiel auf der zentralen defensiven Position, um von da aus offensiv zu agieren. Das haben wir sonst in dieser Form nicht unbedingt in dem DFB-Kader. Und er ist immer jemand, der nah am Team dran war, von seinem Charakter her. Er ist ja sehr, sehr gut auch mit Kai Havertz befreundet. Also da gab es, glaube ich, keine großen charakterlichen Probleme oder dass er nicht zu diesem Team passen würde, wie es der Nagelsmann auch oft vor der EM immer thematisiert hat, dass man eben jetzt gerade eine Mannschaft zusammen hat, die von den Charakteren jetzt zusammenpasst. Ich glaube, dass Brandt da auch schon einer ist, der sich da super integrieren kann und dazugehört. Jetzt muss aber auch er, wie bei Leroy Sané, zeigen, dass er konstant die Leistung bringt, weil er gilt als Schönwetterfußballer noch stärker als Leroy Sané, würde ich sagen. Zumindest ist er ein bisschen abhängiger auch von dem, was um ihn herum passiert. Wenn es läuft, ist er definitiv einer der Besten auf dem Platz. Wenn es nicht läuft, ist er nicht gerade derjenige, der das Ruder herumreißen kann. Und dementsprechend hatte mich das aus dieser Perspektive auf jeden Fall gewundert, ja, aber ich glaube schon, dass er jemand ist, der dieser Mannschaft auch etwas geben kann.
Was man ja Julian Nagelsmann zugutehalten muss, er hat gesagt, es gilt bei ihm das Leistungsprinzip, aber natürlich bleiben auch Türen offen für Leute, die zurückkehren können, wenn sie eine entsprechende Leistung in ihrem Verein gezeigt haben. Also da sollte man jetzt auch nicht ideologisch nur an einem Kader festhalten, sondern tatsächlich auch Leute wieder reinlassen, die mal außen vor waren. Nur dieser Leistungsgedanke im Tor, den hat er ein bisschen konterkariert, obwohl Ter Stegen verletzt ist. Und wir nicht wissen, in welcher Form er zurückkommt, wird man ihm den Stammplatz zusichern. Er wird wieder die Nummer eins sein, sobald er fit ist. Ist das fair gegenüber den Ersatztorhütern Alex Nübel und Oliver Baumann?
Es ist erstmal fair gegenüber Marc-André ter Stegen, weil er über Jahre hinweg ja genau das Gleiche erlebt hat mit Manuel Neuer vor seiner Nase, der immer hinten anstehen musste, egal was er für Leistung gezeigt hat. Und er hat in Barcelona Weltklasseleistung gezeigt. Er war phasenweise der beste Torhüter der Welt. Und trotzdem war er, wenn er nach Deutschland kam, nie die Nummer eins, obwohl eben Neuer auch oft verletzt war, auch Phasen hatte, wo er nicht auf diesem hohen Niveau gespielt hat. Deswegen ist es schon fair, jetzt auch Marc-André ter Stegen ihm diese Sicherheit zu geben als Nummer eins. Ich glaube, gerade als Torhüter brauchst du auch eine gewisse Sicherheit, diesen Rückhalt vom Trainer und von der Mannschaft, damit du auch eine gewisse Ausstrahlung auf den Platz transportieren kannst. Und solange Oliver Baumann und Alexander Nübel nicht die Leistung zeigen, wo man sagt, okay, die sind es jetzt, aber einer von den beiden ist es jetzt, das ist jetzt unsere klare Nummer eins, das ist jetzt unser Torhüter. Solange wir ter Stegen, glaube ich, dann auch wieder zurückkommen können, weil er eben diese Aura hat, diesen Weltklasse-Stempel hat er. Und das haben Nübel und Baumann beide noch nicht gezeigt. Die sind beide sehr gute Torhüter, aber ich glaube, sie sind nicht unantastbar.
Oliver Baumann wird gegen Bosnien-Herzegowina spielen. Alex Nübel, vermutlich Stand heute, in Ungarn gegen Ungarn. Stefan Ortega, der dritte Torhüter, wie wir wissen, sehr guter Form bei Manchester City, bleibt voraussichtlich nur Ersatz. Ist das fair ihm gegenüber oder müsste er nicht auch ein paar Minuten in der Nationalmannschaft kriegen und endlich sein Debüt feiern? Weil von ihm hält ja Pep Guardiola eine Menge bei Manchester City.
Da muss man Oliver Baumann mal fragen. Er war, glaube ich, 4 Jahre im Kosmos der Nationalmannschaft, ohne ein einziges Länderspiel bestritten zu haben. Das hat sich dann ja erst im Oktober auch gedreht. Also er ist klar als Nummer 3 mit dabei. Das hat Nagelsmann auch betont. Und es geht ja auch immer wieder um diese Rollenverteilung, dass man auch jedem Spieler klar sagt, welche Rolle er hat, welche Position er hat. Und dass es dann auch keine falschen Erwartungshaltungen gibt. Und Ortega ist als klare Nummer 3 eben mit zur Mannschaft gestoßen. Das heißt, wenn sich Nübel oder Baumann nicht verletzen sollten, dann wird er nicht spielen. Er wird eine wichtige Rolle im Training haben, aber das ist eben auch dieses klare Commitment von Julian Nagelsmann, dass er jedem Spieler sagt, wo er steht und was man von ihm zu erwarten hat. Oliver Baumann hat sich über Jahre hinweg dieser Rolle untergeordnet, hat sich professionell verhalten und den dann eben über die Distanz, das irgendwann verdient, von der Nummer 3, dieser ewigen Nummer 3 im Schatten von Neuer und Ter Stegen, auch an Trapp und an Bernd Leno vorbei, hin ins Tor, wo er jetzt gerade ja auch die Nase vorn oder einen Tick vorn Alexander Nübel hat. Und Ortega, bei allen starken Leistungen, die er hat, er ist, und auch bei allem Respekt, den er gerade von Pep Guardiola genießt, er ist halt auch da nur der Backup und spielt im Pokal, ja, aber er ist nicht hier die klare Nummer eins, der Woche für Woche oder zweimal die Woche im Tor steht. Er ist klarer Ersatztorwart in Manchester und dementsprechend könnte man ja da schon mal über die Nominierung an sich ja irgendwo streiten. Da haben es nicht vielleicht andere Torhüter eher verdient gehabt, diesen Posten zu bekommen. Und deswegen, ich finde, die Nummer 3, die er jetzt bekommen hat, dass er da sich hinten anstellen kann, das ist, glaube ich, erstmal genug. Und wenn er dann vielleicht mal irgendwann sogar in Manchester die Nummer 1 sein sollte und oder wechseln sollte und hier vielleicht zurück nach Deutschland kommt, auch das ist ja immer wieder ein Thema bei Ortega. Dann kann man, glaube ich, über mehr reden.
Er war vor allem ja auch bereit, als Nummer 3 dann bei der Nationalmannschaft zu trainieren. Das war
Genau.
Bernd Leno nicht. Er hat gesagt, nein, also bei meinem Standing habe ich höhere Ansprüche, da habe ich keine Lust, immer nur der Tourist zu sein. Und dann hat man eben entschieden, dass man nicht zusammenkommt mit der Nationalmannschaft. Wenn es ein bisschen Knatsch gab, so richtig. Das war bei Kevin Trapp. Kevin Trapp wird nicht mehr eingeladen zur Nationalmannschaft, hat sich deswegen auch beklagt, dass die Kommunikation des Bundestrainers zu ihm eingestellt ist. Der Bundestrainer hat retourniert und hat gesagt, naja, dafür sind halt die Torwarttrainer verantwortlich, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Siehst du das genauso wie Julian Nagelsmann oder müsste er ihm so ein bisschen Seelenpflege geben, dem Kevin Trapp, warum auch immer, damit er sich ein bisschen besser fühlt?
Ich kann mir gut vorstellen, dass Julian Nagelsmann unter der Woche da den Kontakt vielleicht gesucht hat, um mal oder zumindest mal eine Nachricht zu schreiben, um da die Wogen zu glätten, weil auch Kevin Trapp ist ja auch ein verdienter Nationalspieler über Jahre hinweg. Aber ich glaube ihm, dass er sagt, wenn er sagt, seine Torwarttrainer haben hier ein Wörtchen mitzureden oder nicht nur ein Wörtchen mitzureden, sondern auch Entscheidungen zu treffen, damit er nicht in jede Entscheidung alleine treffen muss und da irgendwie als Oberdirigent irgendwo agiert, sondern dass es da auch einfach eine diplomatische Entscheidung in diesem Trainerteam gibt. Und wenn die Torwarttrainer da einfach aktuell andere Torhüter vorne haben, dann ist es auch fair, dass sie das auch dann den Torhütern gegenüber kommunizieren, dass jetzt ein Nagelsmann nicht jeden Spieler, den er auf dem Zettel hat, aber nicht nominieren kann, jetzt nicht jeden immer anruft und Bescheid gibt, hey, übrigens, du bist jetzt nicht dabei, ist dann ja auch okay. Wenn er Leon Goretzka zum Beispiel immer auch auf der Liste hätte, dann würde der den alle einmal im Monat den Anruf bekommen und sagen, nee, du bist übrigens immer noch raus. Ist halt auch, glaube ich, nicht so die schöne Art, die man dann als Profi haben will. Und Kevin Trapp hat jetzt auch in dieser Saison noch nicht unbedingt die Leistung gezeigt, dass er sich irgendwie zurück in die Nationalmannschaft hält.
Also ich freue mich immer, wenn Nationalspieler sich beschweren, dass sie nicht eingeladen werden, weil das ja nur zeigt, dass es ihnen was bedeutet, dass sie bei der
Ja,
Nationalmannschaft
absolut.
gerne spielen würden,
Ja.
ne? Das ist ja ein gutes Zeichen. Das Herzstück der Nationalmannschaft sind Florian Wirtz und Jamal Musiala natürlich, weil sie die Tempomacher, die Spielmacher sind im Mittelfeld. Florian Wirtz ist ein bisschen angeschlagen, wird deswegen wahrscheinlich zuerst auf der Bank sitzen. Was genau hat er denn, dass er nicht spielen kann?
Hätte unter der Woche einen Infekt, ist schon leicht erkrankt zur Nationalmannschaft gestoßen, hat dann auch erstmal nur individuell trainiert, halt auch im ganz begrenzten Bereich, wie es beim Infekt auch der Fall ist. Da kannst du vor allem kardiomäßig nicht übertreiben. Hatte dann am Donnerstag, also gestern, sein erstes Training, seine erste Einheit mit der Mannschaft. Das wird wahrscheinlich dann, wie du schon sagst, nicht reichen, um in der Startelf zu stehen am Samstag gegen Bosnien. Ich gehe davon aus, dass er auf der Bank Platz nehmen wird. Und wenn es nicht brennt, wird er auch nicht unbedingt eingesetzt werden. Weiß nicht, ob er dann unbedingt in Budapest noch eingesetzt wird, weil das hat ja auch Nagelsmann oft betont. Es geht ihm auch so ein bisschen darum, auch Kompromisse einzugehen und auch den Spielern so ein bisschen Pausen zu gönnen, gerade im zweiten Spiel auch mit Absprache mit den Vereinen, wo ja jetzt auch noch wichtige Spiele für Bayer Leverkusen, für Bayern, für Dortmund, die stehen ja, oder Stuttgart, die stehen ja jetzt alle an, gerade noch mit wichtigen Wochen im Dezember. Und wenn so viele Spieler angeschlagen zur Nationalmannschaft kommen, sollen sie nicht noch verletzter oder noch kranker wieder zurückkehren. Und dementsprechend geht man bei Florian Wirtz, glaube ich, kein großes Risiko ein, wenn er denn nicht bei 100% wieder fit ist und er nicht unbedingt gebraucht wird.
Nicht zu vergessen, die Champions League, da stehen ja auch noch ein paar Spieltage an. Wir dürfen uns ja glücklich schätzen, dass wir so zwei junge Kerle im Mittelfeld haben. Die sind die Zukunft und wirklich mit Blick auf die WM 2026, aber auch schon mit Blick auf die WM 2030, dass wir die haben. Wir hätten vielleicht sogar noch einen Jüngeren, der noch nachstoßen würde und ein Triumvirat, also Musiala ein Triumvirat macht, nämlich Paul Wanner. Der geht durch alle Jugendmannschaften, ist Bayern-Profi, ausgeliehen an Heidenheim, macht dort tolle Leistungen, hat schon zwei Tore und eine Vorlage. Und alle warten darauf, dass er sagt: Hurra, ich möchte für Nagelsmann spielen. Und jetzt hat er gesagt: Nein, bist du U21, habe ich das deutsche Trikot getragen. Aber ich glaube, die Mutter ist es Österreicherin, ist, darf er auch für Österreich spielen und ist erstmal on hold gesetzt. So, dann schwillt mir ja schon der Kamm, wenn ich sowas höre, weil ich sage: Wer Deutschland liebt, soll für Deutschland spielen. Das hätte ich in meinem Leben alles gegeben, damit ich einmal das Nationaltrikot tragen darf. Oder muss man das verstehen bei so jungen Leuten, dass sie sich die Hintertür offen halten wollen, raus aus dem Haus und ins nächste rein, nämlich für Österreich spielen? Da sind die Einsatzchancen ja größer, als wenn du vor dir dann Leute wie Musiala und Wirtz hast. Wie siehst du das bei Paul Wanner?
Ich muss sagen, ich sehe es gar nicht so dramatisch und auch gar nicht so ernst, jetzt, wie du es gerade auch beschrieben hast. Gerade, ich weiß nicht, hast du eine zweite Staatsbürgerschaft?
Ich habe keine zweite Staatsbürgerschaft, ja. Aber wenn ich eine hätte und hätte dann mein ganzes Leben schon in Junioren-Nationalmannschaften für Deutschland gespielt, käme ich nicht auf die Idee, nicht für die A-Nationalmannschaft desselben Landes zu spielen.
Ja, ich kann mich schlecht auch in diese Situation irgendwie hineinversetzen, weil ich auch eben nur die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn deine Mutter aus Österreich kommt, ob wie groß da die Liebe ist für dieses Land, ob da eins überwiegt oder das andere. Dementsprechend finde ich seine Entscheidung ziemlich vernünftig, erstmal zu sagen, hey, ich möchte mich jetzt noch nicht entscheiden. Er hat ja auch noch wichtige Spiele mit der deutschen U21. Spielen ja, glaube ich, heute noch gegen Dänemark. Genau, heute noch gegen Dänemark. Und auch in der U21 ist er ein wichtiger Faktor, auch wenn man mal mit auf den Sommer nächstes Jahr blickt, da ist er noch eine Weltmeisterschaft. Ich glaube, da sieht er sich auch schon als wichtigen Teil dieser Mannschaft und möchte da jetzt auch nicht raus, um dann vielleicht im nächsten Länderspielpakt dann wieder doch zurückzukommen, weil, das muss man auch sagen, der Junge ist 18. Der ist ein riesiges Talent auf jeden Fall und wir können uns wirklich nur freuen, wenn er sich dann für Deutschland und für den DFB entscheidet. Aber er ist doch 18 und er ist auch in dieser Saison jetzt nicht so der Überspieler, der jetzt alles dominiert. Er hatte eine super Anfangsphase bei Heidenheim, hat auch einige Torbeteiligungen gesammelt. Zuletzt war er auch maximal solide, er war okay. Aber es ist auch noch nicht so diese Konstanz, die man sich erhofft, aber die man auch nicht unbedingt von einem 18-Jährigen schon erwarten kann. Deswegen, wenn man ihn jetzt eingeladen hätte, wo soll er aktuell denn spielen? Gerade auf dieser Position haben wir eben mit einem Flo Wirtz und einem Jamal Musiala zwei Weltklasse-Spieler derzeit. Und auf den Außen sind wir auch gut besetzt. Deswegen ist es, glaube ich, erstmal eine sinnvolle Entscheidung zu sagen, hey, ich bleibe jetzt erstmal mal bei der U21, lass mir noch Zeit mit meiner Entscheidung und ich glaube, dass man dann trotzdem, weil du ja auch schon gesagt hast, er hat bisher immer für jede U-Mannschaft gespielt in Deutschland, dass man dann im Sommer vielleicht eine positive Rückmeldung bekommt. Ich hoffe halt, dass er noch die U21 WM mitmacht in Slowakei und da die Mannschaft mit zum Titel schießt und danach kann er den Sprung zur A-Mannschaft machen und dann die WM in den USA anpeilen.
Also du hast natürlich in einem Punkt völlig recht, bei Teenagern. Also solange sie dann noch eine Eins im Alter da vorne irgendwie stehen haben, sollte man immer vorsichtig sein und nicht zu viel von denen verlangen. Die können Teenager nicht so bewerten wie erwachsene Fußballspieler. Also da hast du natürlich komplett recht. Wenn er mal 20 ist, dann können wir auch mal das Knüppelchen rausholen. Aber momentan
Ja,
können wir mal kurz den
ich war auch
Kopf schütteln.
verwundert. Ja, ich war auch verwundert, dass dieser Name, dieser Spieler dieser Woche so prominent überall war. Da wurde ja fast auf jeder Pressekonferenz kamen die Fragen zu ihm. Auch die Spieler haben die Fragen bekommen. Natürlich ist da ein gewisses Interesse da, aber man muss da, glaube ich, noch ein bisschen auf die Bremse treten und abwarten, wie sich der Junge entwickelt und einfach nur hoffen, dass er die nächsten Schritte macht und dann uns dann irgendwann auch eine große Hilfe sein wird.
Ja, wie üblich haben wir ja immer eine Glaskugel in diesem Fever-Pitch-Podcast. Die hole ich jetzt mal raus. Die Malte Asmus-Gedächtnis-Glaskugel. Grüße gehen raus. Wie schätzt du ein, das Spiel? Wird Deutschland gewinnen gegen Bosnien-Herzegowina?
Ja, davon gehe ich aus. Man war sehr, sehr dominant im ersten Spiel, hatte eigentlich oder kaum was zugelassen in Bosnien, auch wenn es hinten raus so noch dieses 2:1 gab. Aber auch selbst da war dieser Sieg, glaube ich, nie wirklich gefährdet. Ich gehe wieder von einem sehr dominanten Auftritt aus, dass das Tor vielleicht diesmal sogar früher fällt, dass man früh einen Brustlöser hat und dann auch klar das Spiel für sich entscheiden kann. Ich glaube, es wird ein 3:0 für
3
Deutschland.
zu 0. Ich habe 3-1 getippt. Insofern sind die Ergebnisse nicht so weit auseinander. Dominik, wie immer eine Freude, mit dir über Fußball zu reden. Ich hoffe, du hast noch eine gute Zeit da in Freiburg. Ja,
Das hoffe ich
ich
auch. Das
glaube, in
Wetter
der
ist
Sp
hier auf jeden Fall deutlich besser als in Frankfurt.
sonst würden die auch keinen Wein anbauen da. Und Studentenstadt, ja, guck, dass du wieder fit bist. 20:45 am Samstagabend ist das Länderspiel in Freiburg. RTL überträgt. Das habe ich die Mulatsch gestern versprochen, dass ich da ein bisschen trommel für RTL. Insofern viel Spaß im ehemaligen Dreisamstadion. Heißt ja nicht mehr Dreisamstadion, heißt doch jetzt irgendwie.
Nächstes Europapark ist es ja, glaube ich,
Ja,
ne?
ganz genau, so war es dann da. Ja, diese Namen wechseln ja da. Du aus
Ja.
deinem Signal Iduna Park, ich glaube, du sagst ja auch noch Westfalenstadion in Dortmund.
Ich sage
Insofern.
Westfalenstadion, definitiv.
So bleiben wir auch da bleiben. Schönes Wochenende und viel Spaß beim Fußball. Grüße nach Freiburg.
Danke für die Einladung, mach's gut. Ciao, ciao.